Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Mein Name ist Michael Schmidt-Otte. Ich bin Mitglied der Agape Gemeindeleitung und freue mich sehr, dass ich heute Abend predigen darf. Und gerade eben, als wir gebetet haben, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass Jesus sagt, so sollt ihr beten. Das heißt, wir können beten offenbar lernen. Ist doch interessant, oder? Ich werde jetzt nochmal kurz beten, braucht da nicht aufzustehen. Jesus, himmlischer Vater, danke, dass du mit uns sprichst und dass du auch uns zeigen willst und uns tiefer reinführen willst ins Gebet. Danke, dass wir das Vaterunser als Gebet haben von dir und dass wir darüber hinausgehen können und dass wir wunderbare Erfahrungen im Gespräch mit dir machen können. Jetzt bitte ich dich um Segen für diese Predigt. Ich preise dich. Danke, Herr. Amen. Ja, wir sind heute bei der letzten Predigt unserer Serie Vater Unser angekommen. Ihr habt es mitbekommen, wir haben gerade den Trailer gehört. Und hier seht ihr alle Predigten, die wir bisher gesehen haben. Also jeweils die Überschrift, jeweils ein Vers dazu wurde behandelt. Und heute sind wir also beim letzten angekommen. Erlöse uns von dem Bösen. Und es geht um folgenden Vers, der in Matthäus 6, Vers 13 steht. Da steht, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe überlegt, welchen Titel ich meiner Predigt gebe und da ist mir eingefallen, es kam so in meinem wie eine Eingebung, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Bibelkundigen unter euch erkennen, dass das ein Vers aus dem Alten Testament ist. Für alle anderen, kurz zur Erklärung, das ist ein Zitat von Hiob, der sich trotz unfassbaren Leids nicht davon abbringen ließ, Gott zu vertrauen und am Ende sehr gesegnet wurde. Das Zitat stammt aus dem 19. Kapitel, also lange vor dem Happy End. Da sagt er, Moment, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also Gott existiert nicht nur und hat mich gebildet, er ist auch mein Erlöser und hat einen wunderbaren Plan mit mir. Und ich will dir und euch heute Abend zeigen, dass es auch für euch gilt, dass das auch im Vaterunser zu erkennen ist und dass er dich rettet, erlöst und befreit. Ja, steigen wir ein und schauen uns den heutigen Text an. Man kann das gliedern in drei Teile, nämlich erstens, führe uns nicht in Versuchung. Zweitens, erlöse uns von dem Bösen. Und drittens, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der dritte Teil, also dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, ist in der Lutherbibel in Klammern gesetzt. Und bei anderen Evangelien und auch bei manchen Übersetzungen fehlt das ganz. Das war ursprünglich nicht Teil des Matthäus-Evangeliums, sondern wurde später, wahrscheinlich schon im ersten Jahrhundert nach Christus, hinzugefügt. Der Ursprung liegt im jüdischen und frühchristlichen Lobpreis. Die Aussage, was wir da beten, ist aber biblisch. Ich lese euch mal vor, 1. Chronik 29, Vers 11. Dein Herr ist die Majestät und die Macht und die Herrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dazu kann ich nur Amen sagen. Bis heute ist dieser letzte Satz, den ich sehr liebe, fester Bestandteil des Vaterunsers und der Liturgie im Gottesdienst, obwohl es nicht von Matthäus stammt. Es ist, wenn man so möchte, eine Brücke ins Alte Testament. In meiner Predigt gehe ich darauf aber nicht ein, sondern wollte mich konzentrieren auf den ersten Teil. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Starten wir mal mit Führe uns nicht in Versuchung. Das ist die Luther-Version und meistens beten wir das auch so im Gottesdienst. Ich zeige jetzt mal ein paar modernere Bibelübersetzungen, wie das auch übersetzt werden kann. Zum Beispiel bei der Hoffnung für alle und der neuen Genfer Übersetzung steht, lass uns nicht in Versuchung geraten. Und bei der guten Nachricht steht, lass uns nicht in Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Warum diese Abweichung? Das ist ja doch auffällig. Also offenbar wollten die Übersetzer nicht schreiben, dass Gott versucht. Hier steht nicht dass Gott versucht, sondern dass er es zulässt. Das ist auch tatsächlich, denke ich mal, richtig. In Jakobus 1 gibt es dazu eine Stelle, die das sehr klar sagt. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Also das heißt zunächst mal, wir sollen die Schuld, wenn wir versagen, nicht auf Gott schieben, weil er uns ja in die Situation geführt hat. Ich denke da an Adam, der zu Gott sagte in 1. Mose 3, Vers 12, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Ihr kennt das alle. Adam versucht, Gott verantwortlich zu machen. Dabei war seine eigene Entscheidung, von dem Apfel zu essen. Gott hatte ihn mit einer Frau beschenkt. Also Gott ist liebevoll und absolut gut. Alles Gute kommt von ihm, aber keine Verführung. Wie passt das dann aber mit unserer Stelle im Vaterunser zusammen? Nun, hier auf der Welt lässt Gott zu, dass es den dunklen Bereich des Bösen gibt. Von da kommen Versuchungen, angefangen mit der Schlange im Garten Eden. Oft benutzt die Bibel dafür auch das Wort Anfechtung. Es bedeutet Angriff, denn Fechten ist eine Waffe mit dem Degen, eine Waffe, die töten kann. Gott ist aber Liebe und er würde niemals jemanden eine Falle locken, in der er gefangen ist und nicht mehr herauskommt. Ob das jetzt zum Beispiel eine Sekte ist oder eine toxische Beziehung oder sonstige Gefangenschaft oder auch physisch Gefangenschaft. Aber Gott lässt Satan agieren. Er will, dass wir Menschen uns aus freiem Willen für ihn und gegen das Böse entscheiden. Dass wir den listigen oder auch einfach nur machtvollen Versuchungen widerstehen. Führe uns nicht in Versuchung, habe ich nachgeschaut, entspricht dem griechischen Urtext. Also das Führen ist da also auch drin. Und jetzt stellt euch vor, Gott führt uns durch unser Leben auf einem Weg. Also sollen wir Gott bitten, dass unser Weg nicht dicht an der Versuchung vorbeiführt, sondern in möglichst großem Bogen darum herum. Nämlich der Versuchung, dem Bösen nachzugeben. Einer Verlockung, die ins Verderben führt. Gott führt mich. Mein Leben ist in seiner Hand, aber er ist nicht der, der mich versucht. Auch wenn ich ganz dicht dran vorbeikomme, liegt die Entscheidung, ob ich nachgebe oder nicht, bei mir. Und deshalb bin ich auch dafür verantwortlich, nicht Gott. An dieser Stelle will ich ein kleines Erlebnis von mir erzählen. Nichts Großes aus dem Alltag, das ist ungefähr 6 Wochen her. Mein Arbeitsvertrag ging zu Ende und ich musste meine IT-Ausstattung zurückgeben, also unter anderem den PC. Nun hatte ich da auch diese Webcam, die in den Wirren eines Büroumzugs im Büro in der Firma bei mir gelandet war. Etwas älter, nicht registriert, nicht sehr wertvoll. Und da war plötzlich dieser Gedanke, sie einfach zu behalten. Also Unterschlagung nennt man das. Ja, im Rückblick habe ich zu lange gebraucht, um zu erkennen, woher dieser Gedanke kam, den ich dann zurückgewiesen habe mit aller Entschiedenheit. Und nebenbei danach dann einen großen Frieden verspürt habe. Also ich habe richtig gemerkt, wie Gott sich freut, dass ich da die Klarheit hatte. Im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus an die Kolosser, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das war jetzt die neue Genfer Übersetzung. Also wir können damit rechnen, dass Gott darauf achtet, dass wir nicht stärker versucht werden, als wir es bewältigen können. Aber ich will an dieser Stelle auch ehrlich sein. Ich verstehe bei dem oft unbeschreiblichen Leid in der Welt nicht, warum Gott so Menschen so harte Prüfungen zumutet. Meine Anfechtungen, eine habe ich gerade genannt, erscheinen mir demgegenüber harmlos, fast lächerlich, ehrlich gesagt. Dennoch bin ich dann überzeugt, dass die Entscheidung, der Versuchung zu widerstehen, bei jedem Einzelnen liegt. Gott will diese freie Entscheidung und ganz wichtig, er gibt uns auch die Kraft zu widerstehen. Er gibt uns die Kraft. Wir selbst könnten das nicht. Es gibt noch einen weiteren Grund dafür, dass Gott Anfechtungen zulässt. Das ist, dass du an jedem überwundenen Angriff wachsen kannst, stärker im Glauben und an geistlicher Kraft werden. Wenn du in allem nah bei Gott bleibst, Gott sieht das und belohnt dich dafür. Mit der Heilung deiner Verletzungen, mit Gaben des Geistes, die auch geistliche Vollmacht einschließen, mit neuen Aufgaben und Diensten, ob das Prophetie, Heilung, Lehre, Hirtendienst oder Seelsorge ist. Ich habe Todkranke erlebt, die großen Frieden hatten. Ich habe auch Menschen erlebt, die Kinder oder ihren Partner oder ihren Arbeitsplatz verloren haben. Die kenne ich persönlich sehr nah und nach einer Weile damit umgehen konnten, ohne bitter zu werden. Und ich habe auch viele Zeugnisse gehört, dass Gott Menschen an deren tiefsten Punkt begegnet ist, dass sie so zu Christus gefunden haben oder ihr Glauben ganz neue Kraft bekam. So wie Hiob im Alten Testament. Ja, tatsächlich, ich bin selbst in einer Lebenskrise vor ungefähr gut 20 Jahren zum Glauben gekommen, weiß noch sehr genau. An einem Abend auf unserer Männerfreizeit am Großen Venediger für 5 Wochen ging es um Vorbilder im Glauben. Ich hatte dazu einige Männer herausgesucht, die sich aus meiner Sicht als Vorbilder eignen. Das war unter anderem Don Bosco, Dietrich Bonhoeffer, Oscar Romero, Desmond Tutu, Bruder Jun mit bürgerlichem Namen Liu Zhenhing. Fast alle haben unsagbar Schweres erduldet. Oscar Romero wurde während einer Messe erschossen. Dietrich Bonhoeffer wurde hingerichtet, wie wir sicher alle wissen. Und gleichzeitig sind alle Glaubenshelden. Jakobus geht so weit, dass wir uns über Angriffe freuen sollen, weil wir dann die Chance haben, uns zu bewähren. Und er schreibt dazu, Jakobus 1, 2 bis 4, meine Brüder und Schwestern, erachtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Geduld, das ist jetzt die Luther-Übersetzung, bedeutet hier Standhaftigkeit. Also ist etwas sehr Aktives. Ja, Geduld klingt so ein bisschen passiv, aber hier ist was sehr Aktives gemeint. Und Jakobus sagt, das wächst dann mit der Zeit, ist ein Prozess und du kannst immer stärker werden. Und nur um das klarzustellen, es ist hier mit Versorgung, die hier steht, dass ihr keinen Mangel habt. Damit ist nicht menschliche oder materielle Versorgung gemeint. Damit ist geistliche Versorgung gemeint. Starker Glauben. So viel zum ersten Teil, also zum führe uns nicht in Versuchung. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist erstmal offensichtlich im Zusammenhang mit dem ersten zu verstehen. Wir bitten also darum, dass Gott uns von dem Bösen erlöst, damit wir nicht in Versuchung geraten. Also das, was uns in Versuchung führt, davon sollen wir frei werden. Dann, das würde bedeuten, dass es das Böse in mir wäre. Stimmt das? Dazu zeige ich euch mal eine Bibelstelle, und zwar Markus 7, 20 bis 23. Da steht, und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifungen, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Also wichtig ist hier, der Zusammenhang ist eine Diskussion über die jüdischen Ernährungsvorschriften. Jesus begründet, wieso es niemanden zum Sünder macht, wenn er etwas Bestimmtes isst oder nicht isst. Er erklärt damit alle Gebote, zum Beispiel zu koscherem Essen, für ungültig. Er spitzt das in genialer Weise zu auf den Satz, nicht was der Mensch zu sich nimmt, sondern was aus ihm herauskommt. Das macht ihn unrein. Also Jesus ist auch rhetorisch ein Genie, und er ist ein Genie auch darin zuzuspitzen, um es besonders deutlich zu machen. Also wenn ich etwas Böses in meinem Herzen habe, dann ist die Bitte um Befreiung davon, die Bitte um Reinheit, um ein Leben frei von Sünde, im Einklang mit seinen Geboten. Ja, diese Aussage ist sicher in der Bibelstelle enthalten. Das hat ja auch Jakobus beschrieben, als bei der Bibelstelle vorhin, dass wir uns freuen sollen über Anfechtungen. Ja, das Ziel ist da wirklich stark zu werden gegen Anfechtungen und Sünde. Geht es um das Böse oder geht es um den Bösen? Weil grammatisch ist beides möglich. Erlöse uns von dem Bösen. Wenn ich das mal lese als befreie uns von Satan, hat das eine etwas andere Bedeutung. Wie kommt die Sünde in unser Herz? Durch Versuchung, Anfechtung, wenn ich ihr nicht entschlossen widerstehe. Davon bin ich überzeugt. Insofern, verstehe ich es, sollen wir auch um Erlösung von bösen Einflüssen von außen beten. Übrigens steht für Erlösen das griechische Wort ruomai. Das bedeutet eigentlich eher befreien. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt es an der Stelle als retten, auch die Elberfelder und EU, also Einheitsübersetzung. Das heißt also, erlöse uns von dem Bösen ist eigentlich eine Macht nur Luther, übersetzt es so. Was ist der Unterschied? Beim Wort erlösen denken wir an eine einmalige und dauerhafte Befreiung. Bei retten denken wir an eine Not oder Gefahr, die wir hinter uns lassen. Stellt euch vor, ihr ertrinkt. Das ist also der klassische Fall. Und bei Befreien denken wir an eine Gefangenschaft. Ich denke, hier ist alles gemeint. Von destruktiven Gefühlen wie Neid oder Gier, aus einem bösen System, was mich gefangen hält, zum Beispiel eine kriminelle Organisation oder eine Sucht, die mich körperlich zerstört. Oder die Erlösung von einer Lebenslüge, die mich mein Leben lang niedergedrückt hat. Und ich endlich hinter mir lasse. Ich habe letzten Freitag in Bonn einen meiner Spaziergänge gemacht, bei denen ich oft eine YouTube-Predigt höre, also mit Kopfhörer. Dieses Mal ging es um eine Predigt, wie wir dem Teufel widerstehen können. Und ich habe erkannt, dass folgende Botschaft daraus für meine heutige Predigt relevant ist. Das Böse und der Böse, der uns angreift, ist listig und vielgestaltig. Gott mutet uns das zu, weil er weiß, dass wir in Jesus widerstehen können. Wichtig ist aber, dass wir geistlich nicht schläfrig und träge sind, sondern aufmerksam, hellwach und bereit, sofort zu reagieren, wenn wir angegriffen werden. Das ist für mich, sind das die Stiefel in der Waffenrüstung, die Bereitschaft, sofort aktiv zu werden, die zeige ich euch gleich noch. Also, ich sollte erkennen, dass es ein Angriff ist. Zum Beispiel, wenn ich an Gottes Allmacht oder Charakter zweifle, wenn ich Sorgen über meine finanzielle Zukunft Raum gebe, wenn ich mich wichtiger fühle als der Obdachlose, der mir begegnet, wenn mich Trägheit davon abhält, einen Dienst zu tun, wenn ich zu feige bin, einen Konflikt anzusprechen und Schuld einzugestehen, wenn ich mir das Recht nehme, über jemand anderen zu urteilen, der anderer Meinung ist, und so weiter und so weiter. Also mir fiel da so viel ein und ich könnte beim Fortsetzen dieser Liste ohne Probleme eine A4-Seite füllen. Also, mein Appell an euch ist, lasst uns aufmerksam und hellwach sein und bereit, sofort zu reagieren, wenn wir angegriffen werden. Das Böse und Ungute kann sich auch als Belastung an uns festklammern. Jesus hat deshalb Dämonen ausgetrieben, auch eine Form von Befreiung. Die Bibel ermutigt uns, mit diesem kriegerischen Bild von der Waffenrüstung uns für Angriffe auszurüsten, vorzubereiten, im Vorfeld. Ja, also die Waffenrüstung, die ziehe ich ja an, bevor es ernst wird. Ja, viele von euch kennen diese Stelle und ich will jetzt nicht alles vorlesen, sondern will nur die Waffen an sich kurz nochmal euch nennen. Hier steht also, umgürtet mit Wahrheit, also der Gürtel, der Panzer der Gerechtigkeit, dann die Schuhe oder Stiefel, also die Bereitschaft einzutreten, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Fällt mir jetzt nur gerade ein, das Wort Gottes, was ist das? Wahrscheinlich sagen 90% von euch, das Wort Gottes ist die Bibel. Ja, aber es ist vor allen Dingen Jesus Christus, weil er zu uns kam und das Wort wurde Fleisch. Das kann man im 1. Johannes Kapitel nachlesen. Zu geistlichem Widerstand und sich fit machen und vorbereiten. Paulus vergleicht geistliches Wachstum mit Sport. Er schreibt im 1. Korinther 9, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Also der Kontext kurz, bei Paulus geht es um sich geistlich fit machen, es geht nicht um Sport. Und auch Paulus ist gut drin, gute Bilder und Gleichnisse zu finden. Also an die unter euch, die Sport machen, ihr wisst alle, dass Training entscheidend ist für die Leistung. Und an die, die keinen Sport machen, ihr wisst auch, dass man zum Beispiel Vokabeln lernen muss, um eine Sprache zu beherrschen. Also diese beiden Bibelstellen betonen beide, dass wir Erlösung von dem Bösen aktiv in Anspruch nehmen können und sollen. Wir können und sollen geistlich vorbereitet, fit und wachsam sein. Der eigentliche Kampf findet im geistlichen Raum statt. Frage Gott, ist jetzt mein Ratschlag an dich. Frage Gott und probier praktisch aus, was dir persönlich am besten hilft. Das kann zum Beispiel das Beten des Vaterunserseins oder einer anderen Bibelstelle, Sprachengebet, das Proklamieren von Wahrheit, Hören von Texten aus der Bibel oder Lobpreisliedern, Stille und Kontemplation vor Gott, das Jesusgebet oder geistliche Gemeinschaften mit anderen Christen. Da gibt es ganz, ganz viel. Finde raus, was dir hilft und geh dem nach, damit du stärker wirst. Die letzte Bibelstelle zeigt, es braucht also Zeit, Kondition aufzubauen. Und das geht heute nicht von heute auf morgen. Im übernatürlichen Bereich bei Gott ist alles möglich. Sowohl eine dauerhafte Erlösung vom Bösen in einem Augenblick, als auch ein geistlicher Kampf, der Jahre dauert. Also ist alles möglich bei ihm. Ja, liebe Freunde, ich habe jetzt einige Themen in meiner Predigt bewusst ausgeklammert, die mit Versuchung und unserer Begegnung mit dem Bösen zu tun haben. Das Thema Sünde habe ich heute nur angeschnitten. Also ihr erinnert euch an die Liste von Verfehlungen in Markus 7, die wir gerade gelesen haben. Es wird dazu im Herbst hier bei Agape eine Predigtserie geben. Und das Thema Vergebung, das hast du, Tim, ja letzte Woche sehr ausführlich und gut behandelt. Da gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Das war wirklich super. Also wenn wir nicht die Kraft haben, dem Bösen zu widerstehen oder nicht geistesgegenwärtig genug sind und uns überrumpeln lassen, das ist jetzt etwas, was mir ganz wichtig ist, noch hinzuzufügen. Dann vergesst bitte nie, dass unser Gott gnädig ist und uns vergibt. Es geht also nicht um die Verlorenheit, um Tod, sondern es geht darum zu wachsen. Aber Gott ist gnädig und er liebt uns. In Jesus sind wir frei von Schuld und können immer wieder neu beginnen. Wir können nach vorne kommen. Zurück zum Anfang des Vaterunsers. Ihr erinnert euch, das wird eingeleitet mit dem Satz, darum sollt ihr so beten. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, das heißt, ein Stück weit kann man beten, also lernen. Und danach kommen dann diese 5 Verse, die als das Vaterunser bekannt sind und die wir in den letzten 5 Wochen im Detail angesehen haben. Vor 3 Wochen hat Stefan gepredigt, der ist nicht hier, aber vielleicht, Stefan, hörst du ja gerade zu im Stream. Dir ist aufgefallen, dass dort nur Bitten, aber kein Dank vorkommt. Das ging mir also nach und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, woran das liegt. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass eigentlich Jesus sagt, so sollt ihr bitten. Aber Lobpreis und Dank, das ist für einen Juden, wie Jesus war, selbstverständlich. Die schönsten Loblieder stehen im Alten Testament, in den Psalmen zum Beispiel. Also das war für Jesus ganz selbstverständlich und gehörte selbstverständlich dazu, zu seiner Gottesbeziehung. Und dann, wenn Jesus uns auffordert, so sollt ihr beten, dann sagt er uns damit unausgesprochen Folgendes für die Bitten, die danach folgen. Und für jede andere Bitte an Gott. Nummer 1 sagt er damit, Gott ist zuständig, nicht ich oder jemand anderes. Und 2. sagt er damit, Gott hat die Macht, er kann es tun. Grund dafür sind Gottes Eigenschaften. Hier nur 3 davon. Jetzt muss ich gucken, warum das hier nicht hier. Genau, hier nur 3 davon, die mir besonders wichtig sind. 1. Gott ist Liebe. Er liebt jeden von uns. Ihr könnt schon mal leise anfangen. Es ist ihm wichtig, wie es dir geht. Er will deinen persönlichen Sieg über die Versuchungen, über das Böse. Und er vergibt dir deine Schuld, wenn du zu schwach bist. Und er will dich fördern, dass du aufblühst, stark und glücklich wirst. Er ist dein Vater. 2. Gott ist wahrhaftig und vertrauenswürdig. Er verspricht dir, dass du nicht über die Maßen versucht wirst. Auf diese Zusage darfst du vertrauen. Nichts kann dich von ihm trennen, egal was dir geschieht. Und drittens, Gott ist allmächtig. Er ist immer stärker als das Böse. Er steht über allem und hat alle Macht. Wir gehören zum siegreichen Team. Der Teufel kämpft auf verlorenen Posten. Die Tage sind gezählt, bis er alle Macht verliert. Ich komme zurück zum Titel meiner Predigt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen und Gott loben. Und lasst uns jetzt gemeinsam den letzten Satz des Vaterunsers beten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.